Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café und heute gibt es wieder ein 10 in 10 und wir haben eine Plattform hier zu Gast, die wir, glaube ich, noch gar nicht zu Gast hatten, die es auch noch gar nicht so lange gibt, nämlich Devon, eine Immobilienplattform. Worum geht's dabei, Thomas?
Ja, wir haben die noch nie gehabt, weil die feiern nämlich auch gerade jetzt demnächst ihr Einjähriges. Devon ist nämlich 2025 gegründet worden, wie du gesagt hast, Immobilien-P2P-Plattform aus Estland, aber wie immer operativ aus Riga, die ausschließlich lettische Immobilienprojekte der MJL-Gruppe finanziert. Stand 2026 haben sie über 1300 aktive Investoren und mehr als 10 Millionen Euro investiert. Zielrendite liegt je nach Projekt bei rund 14-16%. Überwiegend nachrangig, das werden wir bestimmt auch noch haben. Oder ich weiß genau, was haben im Interview. Auf jeden Fall haben sie nämlich jetzt ganz frisch, haben wir es dran, erstrangig besichertes Darlehen, genau. Und CEO ist Janis Laktsdins. Den haben wir aber nicht im Interview, sondern wir haben den COO. Die Plattform selbst ist nicht reguliert, gibt keine Einlagensicherung und die Sicherheiten bestehen über die Immobilienwerte, die aber, sagen wir mal, versteckt hinter der Gruppengarantie von MJL Enterprise sind. Also wir haben faktisch als Investoren Mezzanin-Darlehen mit einer Gruppengarantie.
Und wichtig zu erwähnen wäre vielleicht auch noch, dass Devon eine Ausgründung bzw. eine Produktion der White Label Solutions ist, die ja auch Astera Estate und Triple Dragon Funding und jetzt noch die neuen Plattformen, die kommen werden, gebaut haben. Und die ist halt daraus entstanden und hat halt auch entsprechende Vorteile mit dem Daily Compounding und dem ganzen Kram.
Genau. Und da wir ja hier keine Anlageberatung machen, würde ich sagen, hauen wir gleich unseren Disclaimer raus. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Und wir beide sind investiert und ihr habt natürlich hier, wenn ihr wollt, einen Affiliate-Link, den ihr klicken könnt. Daran verdient man ein bisschen was. So, jetzt können wir aber endlich starten.
Da hast du richtig schwere Geschütze auch gefahren. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Interview.
Genau, zuerst natürlich lassen wir mal den CEO direkt, den Toms, zu Wort kommen und sich vorstellen, würde ich doch sagen, oder?
Well, my name is Toms and I represent Devon. And at Devon, I am a Chief Operating Officer. And with Devon, I have been for several months already and I'm happy to be part of the Devon team. In general, Devon attracts funding for the MJL Group real estate projects. So we finance only the projects we have in-house.
So erstmal haben wir jetzt gelernt, dass es nicht Devon heißt, sondern das heißt Devon. Also müssen wir mit der Betonung noch ein bisschen arbeiten.
Thomas, kriege ich nie hin. Ich sag Devon.
Also wir sprechen heute mit Toms und Toms ist Chief Operating Officer, also COO von Devon, wo er seit einigen Monaten tätig ist. Und ja, er hat gerade erklärt, dass Devon halt Finanzierung für die Immobilienprojekte der MJL Enterprise beschafft und ausschließlich firmenintern, also Inhouse-Projekte finanziert. Und ja, wollen wir mal gucken, was er so auf unsere Fragen sagt. Wollen wir mit der ersten starten?
So sieht's aus. Ja, die erste Frage, die war zum Thema, dass sie sich ja an verifizierte Länder richten, also Investoren, und in den Bedingungen klar darauf hinweisen, dass wir Nutzer die Risiken selbst prüfen müssen. Und da war unsere Frage oder meine Frage, ob sie denn langfristig eine stärkere regulatorische Einordnung haben wollen, also zum Beispiel über eine ECSP-Lizenz, oder ob Dion bewusst ein gruppennahes Direktfinanzierungsmodell bleiben soll. Darauf hat er uns dann geantwortet.
Well, in overall, we are looking to remain group-linked platform because this is also the reason why Devon exists in the first place. And due also to the fact that MJL Group stands behind Devon, gives us the competitive edge. And for the future, we want to remain fully compliant and transparent with the law. And if the law would require us to obtain a stronger regulatory background, framework within which Devon would be a part of, we would be more than happy to do so. But as for the ECSP, fortunately no, because that would contradict the model which we currently have.
Ja, also er macht uns ja direkt klar da, Toms, dass die ECSP-Lizenz nicht auf dem Plan steht. Im Gegenteil, die würde ja ihrem eigenen Devon-Modell widersprechen. Genau deswegen ist ja Devon da. Sie existieren, um die Gruppenfinanzierung durchzuführen für die MJL Group. Also die wollen ja genau die Projekte finanzieren und die ECSP würde ja das verbieten. Deswegen bleiben sie bewusst eben im aufsichtsfreien Raum und sehen das eher als Feature, das Ganze, und nicht als ein Problem. Und dann gab es noch die Nachfrage von dir, ob das denn kompliziert ist mit der ECSP. Und du warst ja der Meinung auch, wird sie dann noch bestätigen, dass es ja mit ihrer Firmenstruktur gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Und darauf hat er uns dann noch nachträglich erklärt.
Well, we are looking into the other options, of course. But regarding ECSP, the thing is that you are restricted to fund your own projects. And since Devon is backed by the group of MGL enterprises, therefore, it just contradicts our key idea behind Devon. So ECSP would not be the direction in which we would be headed.
Ja, also er hat dann nochmal bestätigt, dass er andere Regulierungsoptionen prüfen, aber ECSP ist definitiv vom Tisch. Und das ganze Thema, was du hier schon angedeutet hattest, da ist es, dass man dieses Self-Funding-Verbot hat bei der ECSP. Also man kann eben nicht eigene Projekte finanzieren. Und das ist ja genau das, was Devon halt macht. Eigene Projekte der MJL-Gruppe finanzieren. Und ja, das ist klar, dass sie das nicht machen wollen. Und ich denke, da werden wir keine Lizenz sehen. Ob es eine andere Regulierung gibt, ich weiß es nicht. Für Devon auf jeden Fall vernünftig, das nicht zu tun. Ob es für uns auch vernünftig ist, wird die Zukunft zeigen.
Ja, nee, ich denke mal, das werden die so weitermachen, wie es jetzt passiert. Ich meine, es gibt ja andere Beispiele, beispielsweise Peerberry, die haben ja mit Crowdpeer so eine Ausgründung gestartet, um halt ja bestimmte Immobilienprojekte finanzieren zu können unter der Regulierung. Aber Peerberry besteht halt trotzdem weiter für den ganzen anderen Kram. Aber sowas kommt bei denen halt nicht in Frage. Deswegen denke ich mal, wird das so bleiben, wie es aktuell ist. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Ich habe ihn gefragt, also die haben ja vor kurzem dieses Ein-Jahres-Review rausgebracht und da macht das Devon Mezzanin-Kapital rund 47,5% des gesamten Kapitalstacks aus, also von Devon. Und ich habe ihn gefragt, ob es da eine harte Grenze gibt und ab wann Mezzanin für irgendein Projekt zu dominant wird und ob sie da dann ja entsprechend gegensteuern.
Well, in overall, we assess each project separately, and we look at each project from different angles, such as from the cash flow perspective, also from the risks involved, and also how we can mitigate them. And also for each project, we have a clear exit path. And in a sense, if something does not align with our core criteria for selecting the project, of course, we would not go forward with it. Take, for instance, Project Acorn. And there were some substantial items uncovered during the due diligence phase, and therefore we chose not to proceed with the project because it didn't align anymore with our internal guidelines on how we evaluate those projects as such.
Also Thomas erklärt, dass jedes Projekt individuell und aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert wird. Also wenn ein Projekt dann nicht den Kernkriterien entspricht, dann wird das abgelehnt. Das ist wohl vor kurzem auch passiert. Da hat er als konkretes Beispiel das Projekt Acorn oder Acon, keine Ahnung, wie es genau heißt, angeführt. Und da wurde während der Due Diligence, da wurden wesentliche Probleme aufgedeckt, weshalb Devon dann sich ja gegen eine Durchführung entschieden hat. Und da entsprach es halt nicht mehr den Richtlinien. Also scheinbar gehen sie da doch dann entsprechend irgendwelchen harten Grenzen vor. Das ging auch durch Telegram, das ist jetzt gerade 2 bis 3 Wochen her, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also da haben sie ein Projekt angekündigt, was ganz interessant aussah, haben dann aber kurz vor Start gesagt, nee, machen wir doch nicht. Und ja, da wollte ich noch ein bisschen mehr wissen, welches Projekt das genau war. Und ja, mal gucken, was er darauf gesagt hat.
Yes, it's correct. It was the Project Acorn, and yeah, there was some items uncovered that completely changed the business case for us. And we saw basically that it was not able to fulfill the targets and provide us with the buffer we would require additionally for the project in order to account that, so of course, some uncertainties arise.
Also Thomas hat da nochmal bestätigt, dass die während dem Projekt Faktoren aufgedeckt haben, die das gesamte Geschäftsmodell dann komplett verändert haben. Und das Projekt war letztlich nicht in der Lage, die gesetzten Ziele zu erreichen oder den Puffer zu bieten, der jetzt nötig gewesen wäre, um die neu entstandenen Unsicherheiten halt abzufedern. Und deswegen haben sie es halt abgesagt. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob es denn irgendwie Geheimnis ist, um was es da genau ging. Das hat er jetzt in den ersten beiden Sachen, in den ersten beiden Antworten nicht von sich gegeben. Und wollen wir schauen, ob wir da was aus ihm rausgekriegt haben, was denn da genau passiert ist.
Well, in overall, no. It is connected to the construction itself because, well, we have limited ceiling. And by ceiling, I mean the sale price for each apartment. And the business case also consists of the construction part. It's a very huge part from the project. And the construction costs would be actually quite higher than were presented in the beginning. And therefore, we saw that it's just not viable anymore.
Also das Problem, das bestand direkt, das hing selbst mit dem Bau zusammen. Also es gibt wohl eine feste Obergrenze, das Ceiling genannt oder Ceiling, für den Verkaufspreis der einzelnen Wohnungen. Und da die Baukosten dann einen enormen Teil des Projekts ausmachen, und sich bei der Prüfung dann herausstellte, dass diese deutlich höher ausfallen würden als anfangs dargestellt, war das Projekt dann wirtschaftlich hier einfach nicht mehr rentabel bzw. tragbar. Und das war dann das Ende für Devin.
Ja, ist auch gut, dass man da mitbekommt, dass sie tatsächlich da auch genauer hinschauen und nicht jedes Ding durchwinken, bloß weil sie ja wissen, dass man von uns Kapital kriegen kann, billig.
Soll ja Plattformen geben, die sammeln ein, einfach nur was geht, ne?
Ja, sowas habe ich auch schon gehört. Also ich fand es ganz gut, war eine gute Antwort. Wir sind dann weggegangen ja von der Mikroebene auf die Makroebene zum Thema Eurostat. Die haben nämlich für Lettland für 2100, das ist schon noch ein bisschen hin, aber da haben sie einen Bevölkerungsrückgang von über oder von um 34%, also über ein Drittel das Schrumpfen der Bevölkerung prognostiziert. Das ist der größte in der ganzen EU. Das Medianalter liegt bereits jetzt bei fast 45 Jahren. Die Nettomigration ist negativ, also es ziehen einfach keine Leute hin. Die Devon-Projekte konzentrieren sich ja maßgeblich auf Riga, Jumala und ausgewählte Regionalstädte. Und dann ist natürlich die Frage, auf welcher konkreten Bevölkerungs- und Mietnachfrageannahme für die nächsten 10 Jahren basiert Ihre Pipeline und welche regionalen Mikromärkte Sie denn sehen, auch in der schrumpfenden Bevölkerungsnachfrage als stabil an und wie sieht es denn aus mit den unterschiedlichen Ecken, so was das Ganze angeht. Das waren natürlich wieder ein bisschen viel Fragen auf einmal, aber das müssen wir vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil so kann sich natürlich ein schlauer CEO dann rauspicken, was er möchte. Gucken wir mal, was er sich rausgeholt hat.
Yeah, we of course acknowledge the population is shrinking in Latvia. It's not a secret. And as you mentioned, yeah, it is like this. When it comes to our internal assumptions, we mainly assess that where 70% of the business is done near Riga from the whole volume in Latvia annually. And also we assume that the population will remain mostly flat near Riga on Jūrmala. And one of the key drivers here why people actually choose the new housing instead of living in post-Soviet homes is basically the lifestyle changes and, of course, wish to live a bit more comfortable than it was like in 60 years ago. And also, one key thing is that people still tend to migrate from the countryside towards the capital region.
So, also das hat Toms natürlich komplett eingeräumt, ne? Dieser Bevölkerungsrückgang, der scheint so zu kommen oder da gibt's und hat dann 3 Argumente geliefert, warum man da jetzt das nicht als so kritisch ansieht. Sie machen 70% des Geschäfts in der kompletten Riga-Region, wo die Bevölkerung wohl weitgehend stabil bleiben soll. Dann gibt es einen Lifestyle-Wechsel hin, weg von den post-sowjetischen Wohnungen, was den Neubauer dann halt antreibt und ein Stück weit auch eine Landflucht in die schönen Ecken. Na, das kennst du ja, Lars, da gibt es ja durchaus schöne Ecken, wo man sein eigenes Dorf bauen will, direkt am Wasser.
Hab ich gehört, ja.
Und das ist natürlich das nochmal was, was ihn dazu arbeitet und ja, was natürlich ich dann versäumt habe zu fragen ist, was heißt denn weitgehend stabil? Also ein Rückgang würde ihn ja vielleicht trotzdem Schwierigkeiten machen. Ich habe dann wenigstens nochmal nachgefragt, ob er denn also damit überhaupt kein Problem fürs Geschäftsmodell bei Ihnen sieht, mit dem, wie Sie aufgestellt sind.
The cherry on the top is that the supply is still not meeting the demand that we have locally. So in overall, we see still a growth in the new housing projects and still there is healthy demand for our project. We can see that already through the Mayor Garden where we still, while we haven't even built the house itself, we receive reservations coming in.
Ja, also er hat nochmal danach gelegt, also in Riga selbst gibt es nach wie vor eine Angebotsknappheit. Also deshalb ist halt auch die Nachfrage stabil. Schön, das konkrete Beispiel, Meira Garden, da gibt es die Reservierungen, die kommen schon rein und dabei ist das Haus ja nur geplant und noch gar nicht fertig. Und ja, also aktuell geht's wohl da noch voran. Ist natürlich immer schwer, da ganz weit nach vorne zu schauen, gerade bis 2100, aber ich sehe es ja auch ein bisschen weniger kritisch, weil unsere Projektkredite, die laufen ja, meine ich, maximal 3 Jahre, oder? Was ist das längste? 4 Jahre? 3 Jahre, sowas um den Dreh rum?
Ich glaube 3 Jahre, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Genau, aber das heißt, wir müssen ja gar nicht unbedingt nach 5 Jahren nach vorne schauen, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was man dann bestimmt im Auge behalten muss, ob da sich irgendwie was gravierend verändert oder nicht. Und da fand ich, hat er gut drauf reagiert erstmal.
Ja, aber da hast du auch eine Frage rausgeholt. Also wäre jetzt ja, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Aber gut.
Ja, die müssen die Hütten ja auch verkauft kriegen, ne? Bauen ist das eine und dann, ne, wenn wir später sehen würden, irgendwoher muss ja die Rendite auch kommen.
Ich hoffe ja eigentlich nur bei dem Bevölkerungsrückgang, dass wenn dann hoffentlich nur die Männer gehen und die Frauen bleiben. Das wäre eigentlich das.
Nichts mehr weiter sagen, Lars, sonst muss ich wieder schneiden.
Okay, also nichts gegen die Letten, aber die Frauen sind definitiv hübscher als die Männer. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Also da ging es um die Finanzierung aus der eigenen Gruppe. Und da wollte ich von Toms wissen, wo aus Investorensicht der größte Vorteil der direkten Kontrolle liegt und wo möglicherweise der größte Interessenskonflikt beginnt.
The biggest advantage for the direct control is that we present the cases where we actually are involved in. So in this case, Devon is not simply a broker that publishes a funding opportunity. Devon actually has to repay it to the lenders. We own the loans and we have to be responsible for them. And that's also where the edge, where actually our edge lies, because we have to answer for it. Not simply, it will not fly if we are going to say, for example, like, sorry, our partner just bankrupted. So no principal back for you. So it's not going to fly in our case, because there is a group guarantee behind each loan and we stand by it.
Also der größte Vorteil, der liegt natürlich bei der Gruppe in der direkten Kontrolle. Mhm. Also Devon ist kein reiner Vermittler, wie beispielsweise Estate Guru, der jetzt nur Finanzierungsmöglichkeiten veröffentlicht. Devon besitzt diese Kredite wirklich selbst und ist auch als Unternehmen direkt dafür verantwortlich, dass das Geld an die Anleger dann am Ende auch zurückkommt. Und Toms betont nochmal, dass solche Ausreden wie, ja, unser Partner ist pleite, also gibt es jetzt kein Geld zurück. Sowas gibt es bei Devon halt nicht. Hinter jedem Kredit steht die Gruppengarantie, die für die das Unternehmen dann gegebenenfalls auch einstehen wird. Und dass sie das gemacht haben, das haben sie ja auch bei Crowd Estate gezeigt, wo sie da so einen alten Kredit zurückgezahlt haben. Gut, da ging es jetzt nicht um Devon, aber im Prinzip haben sie halt wahrscheinlich für einzelne Projekte auf jeden Fall das Geld, um das dann entsprechend zu covern, wenn es da mal Probleme geben sollte. Aber auf die zweiten Teil der Frage hat er natürlich nicht geantwortet, also wo eventuell ja Interessenskonflikte passieren können. Und deswegen habe ich die Frage ihm nochmal ein zweites Mal gestellt.
Well, more problems, I would say not really. We see still, it's quite a boon that we actually can answer for those projects because we control them. We know what is happening in each of the projects. And since we provide a group guarantee behind it, we need to think about the exit scenarios much more seriously. Therefore, we are not going to, for example, drag the problem out if, of course, a problem would appear. Before even accepting the project, we also have, as mentioned, clear exit paths. So one exit path, of course, is a refinancing, just to ensure that our lenders receive their money back.
Ja, also Tom sieht kein erhöhtes Risiko bei dem Modell, sondern eher den großen Vorteil, dass Devon die Projekte selbst kontrolliert und damit weiß das Team genau, was vor Ort passiert. Und wegen der hinterlegten Gruppengarantie befasst sich das Unternehmen dann halt auch ernsthaft mit den ganzen Ausstiegsszenarien, um Probleme im Ernstfall da nicht in die Länge zu ziehen. Und schon vor der Annahme eines Projektes stehen eigentlich klare Ausstiegsszenarien fest, Ausstiegswege fest. Und einer davon ist halt die Refinanzierung, um absolut sicherzustellen, dass die Anleger dann auch ihr Geld zurückgehalten. Ich fand das ganz interessant, weil damals, ich weiß noch, bei Estate Guru, dachte man immer, das Modell ist eigentlich sicherer, also wenn halt nicht alles von einer Stelle kontrolliert wird. Aber dann in den Jahren darauf hat sich ja irgendwie gezeigt, dass doch die Plattformen irgendwie sicherer sind, wo alles in-house passiert. Fand ich ganz, ganz interessant, wie sich das über die Jahre so geändert hat.
Ja, ich vermute, das kann man aber auch nicht so pauschalisieren, ne? Also bei Estate Guru hängt es ja auch viel davon ab, von welchem Land wir reden und wie viel Kontrolle dann da auch wirklich war. Bei so einem einzelnen Ding ist es natürlich immer so der Punkt, ist es ein großes Projekt oder sind es halt viele Einzelprojekte? Hm. Also daher, ja, gehe ich ein Stück weit mit, aber komplett natürlich nicht.
Ja, aber mit der Gruppe kann natürlich auch irgendwas schief gehen. Aber ich weiß halt noch, dass damals das Marketing-Argument von Esteco diese Diversifikation war, weil man halt ganz viele Projekte hat. Aber wie man sehen kann, kann trotzdem das ganze Deutschland-Portfolio ausfallen.
Ja, das kann aber
mit nichts zusammenhängt.
Das stimmt.
Ja. Genau, und dann habe ich noch kommentiert, dass halt am Ende ja alles dann dementsprechend an der Gruppengarantie hängt.
Well, in that sense, I would say that, yeah, actually it poses a risk to say. We also acknowledge that, and also even when we acknowledge, well, not like acknowledge, but when we onboard those projects within the group, we make a clear assessment whether it's going to fly or whether it's not going to happen. So take, for instance, this project we have in Ganebo 54, the low rent housing. For example, we did even better than we anticipated, and currently the project is almost done And we assume that it's going to turn positive cash flow pretty soon, 4 years to come.
Ja, also er räumt natürlich ein, dass die Gruppengarantie möglicherweise ein Risiko darstellen kann, wenn die ganze Gruppe halt Probleme bekommt. Aber er betont jetzt auch nochmal, dass Devon sich des Risikos bewusst ist und halt, wie er auch eben schon gesagt hat, jedes Projekt vor Aufnahme in die Gruppe genauestens geprüft wird, ob das eben machbar ist oder nicht. Und er hat auch noch ein Beispiel genannt. Da ging es um das Projekt, ein Projekt mit diesem günstigen Wohnraum, dieses Affordable Housing heißt es im Englischen, Kanipu 54. Und das läuft sogar besser als erwartet, ist fast fertiggestellt und wird voraussichtlich dann auch sehr bald und für die kommenden Jahre den positiven Cashflow generieren. Aber gut, von so einem Überschuss würden wir in dem Fall natürlich nicht profitieren, weil wir wissen ja jetzt alle, wir investieren in Festzinsplattformen. Da gehört natürlich streng genommen Devon auch dazu.
Ja, böses Wort, aber wollen wir nicht vertiefen. Was wir vertiefen, ist tatsächlich das Projekt, was du gerade genannt hast, Kanipu 54. Das ist nämlich Altum RRF gefördert, also ein gefördertes Mietprojekt. Das wird zwar nicht von Devon finanziert, aber ist ja Teil von der Gruppenbilanz dahinter. Und da ist natürlich die spannende Frage auch ein Stück weit gewesen, wie groß denn diese Abhängigkeit von diesen RRF-Finanzierungen ist. RRF kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die KfW-Bank von Deutschland oder so, also eine Finanzierung von einer...
Ist eine staatliche Entwicklungsfinanzierungsbank, ja.
Wie die KfW, genau. Ist im Prinzip so was, in der Richtung kann man sich das vorstellen, natürlich mit entsprechenden Superkonditionen. Und daran hängt halt ein Stück weit das Ganze ab. Und die Garantie für diesen Zweig, die wird halt schon 2027 wegfallen. Und das könnte man ja auch sehen, dass es ein Risiko ist. Und dazu haben wir ihn gefragt.
Well, basically, for this specific project, we were asked to put down 1.7 million in equity, which we also did. And on top of that, we were required to provide the 20% guarantee as a group for the project itself. But the thing is that the project is almost built. Well, one building is already commissioned, and second is also to be commissioned pretty soon. And that's also when the group guarantee ends, because, well, afterwards it's going to be fully rented out with tenure of 30 years. So as an impact towards 2027, I would say the impact is actually pretty sooner than that. And the impact is going to be that the group guarantee is available more for those 2 million which were allocated there, so to speak. And plus, this asset will generate positive cash flow, well, net cash flow of 100,000 euros annually. This will also provide us with a more diversified cash flow for the group.
Ja, gab jetzt schön ein paar Zahlen. Also er hat ein paar Zahlen hier rausgehauen, der Toms. Sie haben 1,7 Millionen Euro Eigenkapital gehabt. Dann wurde das gestemmt mit einer 20-prozentigen Gruppengarantie, sobald das zweite Gebäudehälfte fertig ist. Es soll ja jetzt eigentlich demnächst fertig sein. Dann endet auch die Garantie und dann kommen, wie du gesagt hast, der Netto-Cashflow. Dann ist jetzt auch hier benannt worden, 100.000 Euro Netto-Cashflow pro Jahr. Das sind jetzt keine Unsummen, aber ist ja schon spürbar. Vor allem, über die nächsten 30 Jahre, ne, sind die da. Und deswegen sieht er das auch gar nicht so dramatisch, der Wegfall, weil das Projekt ja faktisch schon vorher abgeschlossen ist. Also mehr oder weniger dieses Jahr ist es ja dann abgeschlossen. Und da kannst du jetzt halt mal die Rendite ausrechnen. Bei 13 Millionen Euro Projektkosten und 100.000 Euro Cashflow kommen wir halt mal auf 6%. Das ist jetzt nicht gerade so spektakulär. Genau, dann wollte ich noch wissen von ihm, das ist ja dann kein Verkaufsprojekt, sondern ein Mietprojekt und ob sie das dann bis zum Ende halten wollen oder wie das dann so laufen soll, dazu ganz kurz von ihm.
Initially, well, you cannot sell those apartments and that is also the requirement from the RRF. And you can also you can only rent it out, even if you sell it. So at some point we will look into this. Of course, it is a matter of how profitable it is for us. Of course, we will then evaluate whether it's more profitable for us to sell the asset or to keep it as a cash flow positive asset for us.
Also die Geschichte kann man, wenn ich es richtig verstanden habe, nur komplett verkaufen oder halt gar nicht verkaufen, weil die Wohnungen an sich, die müssen die nächsten 30 Jahre vermietet sein, so oder so. Und dann kann man entweder den Cashflow jetzt einfach mitnehmen oder halt als Paket an eine andere Institution weiterverkaufen. Und das behalten sich vor, aber hab so ein bisschen rausgehört, wie das ist, erstmal in Ruhe angucken und die 100.000 jedes Jahr einfach mal mitnehmen. Genau, dann nächste Frage war dann, ja, ist dann die Miete limitiert oder kann man da hier was dran machen?
Yes. Yes, we cannot put it to the moon. Yes. There is this limit from the program itself under which it was funded. The limit itself was 6.3 euros per square meter. And it's quite low even in Riga. Well, the project is in Jelgava, of course. So even for Jelgava, it's like very affordable rental price. Just a comparison I can provide you that in Riga, we have like 13, 14 euros per square meter.
Ja, also der Mietpreis ist gedeckelt, nichts mit To the Moon. Und das Limit selbst kommt aus dem Programm. Also man hat quasi dann das Geld für diese Kondition nur bekommen, wenn man halt den Mietdeckel auch akzeptiert. Der ist extrem niedrig, sagt er, für die Ecke, selbst für die Ecke dort, 6,30 Euro. Das klingt jetzt wirklich nach einem günstigen Mietpreis. Und hat ja auch uns Mieten genannt, so aus Riga. 13 bis 14 Euro, das ist schon durchaus spürbar, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so weit weg. Was denn, Lars, bei dir in der Ecke ist es wahrscheinlich nicht so hoch, oder?
In meinem Dörfchen? Nee, eher nicht.
Ja, genau, da bin ich eher bei den 6,30. Aber hier in der Stadt bei mir, da kommt man schon in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich schon bei 14 Euro sind pro Quadratmeter. Wie auch immer, das Programm ist für die Regionalförderung ja auch vorgesehen. Es geht ja gar nicht um Riga, es geht ja um den Ort Jelgava, dort in der Ecke. Und deswegen gibt es da einen Deckel drauf auf dem Ganzen. Aber passt ja wohl, sie haben es durchgerechnet für sie. Alles gut.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es um die ganzen Projekte. Also zu Anfang, als sie gestartet sind, hatten sie ja recht wenige Projekte. Aber mittlerweile, ja, hatte das aufgezählt im Interview, sind das einige, die ja schon zusammengekommen sind, die halt auch parallel laufen. Und da wollte ich von ihm wissen, wie viele Projekte kann die MJL-Gruppe gleichzeitig sauber ausführen, bevor halt Bau, Vertrieb oder Management dann irgendwas davon zum Engpass wird.
This also goes in line with our assessment when it comes to the whole project itself, because the construction part can be done by us internally, and also it can be done by third party construction manager. Of course, we will still oversee the whole process, but we can of course outsource part of the job to local companies operating here. So in that sense, this is also one of the ways how we mitigate the risk in case if we have employee shortage, so that we don't appear in such a bottleneck.
Ja, also das war mir vorher noch gar nicht so bewusst, wie flexibel die arbeiten. Ich dachte, das ist alles komplett in-house, aber er hat hier nochmal erklärt, wie Devon die Risiken beim Bau minimiert. Also die Bauarbeiten, die können weder intern oder extern erfolgen. Und auch bei der Auslagerung, bei dem Outsourcing, behält sich Devon dann die Gesamtaufsicht über das Projekt vor. Und das flexible Modell, das dient laut Toms halt darum, dafür, das als Absicherung gegen Personalengpässe, um sowas halt im Vorhinein zu vermeiden. Also die planen das halt entweder intern oder extern und dann geht's ab dafür.
Sehr schön. Ja, und ab ging's ja auch bei Amber Park. Das ist ja die erste Mietobjekt oder so, wie nennt man das in Englisch? Rental-Focused Asset-Klasse, also sprich ein Objekt, das schon vermietet ist. Also jemand drin ist, das Risiko natürlich ein Stück weit kleiner ist. Und da geht es um langfristige Vermietung statt eben Projektentwicklung. Die Bruttomietrendite, da haben wir eben schon gelernt, die liegt jetzt hier beim letzten Projekt war es bei 6%, aber in der Ecke zwischen 5% und 7%. Also die ist da ähnlich nah dran. Nur Devon zahlt uns ja dann aber 14%. Und wo kommt denn diese Lücke her, beziehungsweise wie schließt man denn diese Lücke? Ist es dann Wertsteigerung oder gibt es irgendwas, was wir da übersehen?
How comes? Basically, it is tied to the thing that the interest is being serviced from the rent, and the principal will be repaid back in full once it's going to be sold. So in the end, the asset here in question will be sold. But as for the servicing part, where we have to pay the interest for the senior debt, also for the Devon loan, it is being serviced by the rent received.
Also es sieht so aus wie Amber Park, die laufende Mieten nur den Zinsservice bedient und der eigentliche Betrag, der dahinter steckt, also die, wer ist auf Deutsch, Lars, hilf mir, Principal.
Der Hauptbetrag, also die Hauptzahlung.
Die Schulden, ja, das ist die Schulden, die eigentlichen Schulden, also die Zinsen werden aus dem ganzen Mietservice bezahlt und die eigentlichen Schulden, die werden dann später aus dem Verkauf zurückgezahlt. Das heißt, wenn der Verkauf dann später stattfindet und auch höher ist als die ausstehenden Schulden, dann macht Devon noch einen Schnitt. Wenn es weniger ist, dann gibt es ein Problem. Ne? Und das heißt, die 14% sind gerade aus der Mietrendite gedeckt. Sie hängen direkt am Wiederverkaufsexit. Und dann wollte ich wissen, ja, dann muss es ja eigentlich zum Verkauf kommen.
The sale will bring the exit, yes. Or refinancing, depends on a way how we will approach it. because, well, we want to keep our options open.
Fand ich jetzt ganz gut. Also er hat es gesagt, ja, der Verkauf bringt einen Exit oder aber wir machen einen Flywheel draus und wir refinanzieren es wieder. Muss ein bisschen schmunzeln. Also gibt ja auch die Möglichkeit, dass man es dann wieder einstellt und den nächsten als Projekt anbietet und vielleicht dann auch nur noch 12% oder so macht, ne? Genau.
Das gibt's, ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es eigentlich um das elementarste Thema auf jeder Plattform, nämlich den Cashback und den Loyalty-Programm. Und da wollte ich von Ihnen wissen, wie viel davon reines Marketingbudget ist und ja, wie viel dann entsprechend im Projekt drin ist.
Well, when we launch the marketing campaigns, cashbacks and referrals, of course, we do understand that this increase our costs for raising the funds. And that's also the effective interest rate we have to pay for those loans. And whenever we assess the project itself, we also use that specific number to understand whether this is something that we can lift if the business case is still there. If it's not, then of course, as mentioned before, we say no to the project as a whole.
Also er hat erklärt, dass die Marketingkampagnen wie Cashback-Aktionen und Empfehlungsprogramme die Kosten für die Kapitalbeschaffung erhöhen, logischerweise, was natürlich den Zinssatz für die Kredite nach oben treibt. Aber bei der Bewertung eines Projekts kalkuliert Devin genau mit dieser angehobenen Kennzahl und so wird halt geprüft, ob das Projekt die höheren Kosten tragen kann und das Geschäftsmodell weiterhin rentabel bleibt. Ist das nicht der Fall, dann lehnt Devin das gesamte Projekt ab. Also es hört sich so ein bisschen so an, als würde es nur Projekte geben, die man auch mit Cashback-Aktionen befeuern kann.
Also
ich hoffe, es gibt auch normale Projekte.
Goldene Projekte, ja. Genau. Was natürlich das Zentrale ist bei dem Ganzen, ich meine, alle, die bis jetzt aufgepasst haben, die wissen das schon, das Allerwichtigste für Devon sind ja die einzelnen Projekte, sondern im Prinzip ist es die Gruppe dahinter, also die MJL-Bilanz im Endeffekt, um einschätzen zu können, eben ob das Ganze funktioniert, bräuchten wir halt auch mal einen Konzernabschluss. Finden wir allerdings keinen auf der Devon-Seite, auch nicht bei MJL direkt. Und man könnte natürlich sich für einen teuren Account im lettischen Register das vielleicht raussuchen, zusammenpuzzeln. Dann war die Frage aber, hey, das gibt es das nicht, dass ihr das zusammenstellen könnt? Wann wird denn sowas kommen und ist es geplant? Und dazu hat er uns dann tatsächlich ein bisschen länger geantwortet.
Well, in overall, since one of our core statements is that we want to be fully compliant with the law and fully transparent with our investors and lenders, this consolidated financial reports is a must-have for us, and that is how we view it. For now, we are on the path to actually create one. And we are planning to set it in a way that we will publish a consolidated report for each quarter. And once a year, we will perform an audited one. This is towards where we are moving right now. As to when that will happen, we are currently aligning internal processes so that we can start delivering those financial reports. I would say that this is going to be in the upcoming months. It's not going to be years, in the months.
Ja, das war jetzt nochmal eine schöne Antwort, auch wenn es ein bisschen länger war. Also natürlich nochmal hier, wie Transparenz und so wichtig ist. Aber das waren nicht nur Worte, sondern hat auch ein Versprechen gemacht. Und es waren zwei Sachen, die ich gut fand. Zum einen nur, es wird einen Jahresbericht oder einen auditierten Abschluss geben, sondern sie wollen sogar Quartalsberichte veröffentlichen für die MJL-Gruppe. Und die Zeitschiene, die er genannt hat, Toms, waren Monate, nicht Jahre. Also dann hoffen wir mal, nehmen wir ihn beim Wort, in 2 oder 3 Monaten wollen wir den ersten sehen, ne, von letztem Jahr und vielleicht auch zumindest mal vom ersten Quartal, vielleicht sogar vom zweiten Quartal. Fände ich gut, wenn sie das hinkriegen. Und aktuell arbeiten sie dran, passen die internen Prozesse an. Bericht haben wir noch nicht, aber ich bin da ganz guter Dinge und da werden wir ihn auch mal drauf festnageln können.
Aber ansonsten wärst du sicherlich auch so altruistisch gewesen und hättest dir das alles zusammengesucht und einfach, sagen wir mal, 2000 Euro für Lursoft ausgegeben und das hättest du das zusammengesucht, oder?
Und der war auf ihn gemeldet. Ah, nee.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe irgendwo im Chat gelesen, dass die auch eine Statistiksektion planen mit Echtzeitdaten. Einige WLS-Plattformen, wie beispielsweise Triple Dragon, die haben ja schon eine Statistik und da wollte ich von Ihnen wissen, welche Daten da dann konkret sichtbar sein werden.
Well, for now, unfortunately, I don't have an update when it's going to appear in our platform, since with VLS, we just touched the topic right now, and it's still too early to make such promises when it's going to be available. But of course, once we will have additional set of statistics available for our investors, we will be more than happy to share it. So there's going to be an update pretty soon, I would say.
Okay, also gibt noch nichts darüber, was da zu sehen sein wird. Wir haben gerade erst angefangen, das ganze Ding zusammenzubauen und da bin ich mal gespannt, was da so kommt und was wir sehen werden. Aber wahrscheinlich so irgendwelchen Standardkram oder vielleicht lassen sie sich irgendwas Besonderes einfallen. Aber aktuell wissen wir noch nicht, wann das erscheinen wird.
Gut, dann kommen wir ja, glaube ich, schon zur letzten Frage, oder? Ah ne, wir haben ja noch ein paar. Wir haben ja irgendwie das erweitert dieses Mal. Ne? Wir konnten ja gar nicht genug von ihm kriegen. Die eigentlich letzte Frage von mir, die ist es aber, da geht es ja darum, um dieses Thema tägliche Zinsen und Compounding. Das fühlt sich für viele Anleger ja fast wie ein Cashflow-Produkt an. Und ja, die Frage ist dann, wie verhindert denn Devon, dass Investoren das Ganze als tagesgeldähnliches Produkt wahrnehmen? Ich habe es gesagt, Tagesgeld und Devon, wie man das zusammenkriegt. Aber ja, mal sehen, was er dazu meint.
This is a good question. For example, like something similar as a savings account. I believe we are not a savings account because even though, for example, we try our best and we do our best to remain transparent and to make sure that we follow the internal controls and everything to make sure that the investors are always paid, there is still a risk that something like insolvency happen. There is a risk, I would say, albeit a very low one, but still there is. As to a savings account, your savings account is like guaranteed that in case of insolvency, you will always receive the amount of X in case something like that happens. Something like that is not a part of Devon. And also the interest rate, which our investors receive, also encompasses that additional risk that they're taking. Well, for example, if savings account would pay 14-15% per annum, I would say, well, platforms such as Devon and others would cease to exist.
Ja, kleiner Scherz am Rande, ne? Aber ja.
Du hättest sehr ernst genommen, ja.
Ja, also hat sie ja ganz offensichtlich erzählt, was alles so an Dingen eben es nicht bei ihnen gibt. Ne? Keine Einlagensicherung, wir haben Insolvenzrisiko. Und eben die hohen Zinsen von 14-15%, die reflektieren eben genau diese Risiken wieder. Hat es ziemlich transparent positioniert, finde ich. Also Devon ist natürlich überhaupt weit weg von einem Sparkonto, war eine klare, ehrliche Antwort. Ich meine, das sollte eigentlich auch jedem mittlerweile klar sein, der da investiert. Und unsere Zuhörer wissen das eh, Lars. Ich glaube, das müssen wir gar nicht wirklich vertiefen.
Nee, müssen wir nicht. Aber was wir noch vertiefen müssen ist, du hast eben gesagt, wir haben ja mehr Fragen heute und der Grund dafür ist ja, weil wir einfach zu blöd waren zum Zählen. Also wir haben es nicht geschafft, bis 10 zu zählen und haben dann im Interview gemerkt, oh, wir haben ja viel mehr Fragen, als wir eigentlich wollten. Also ist aus dem 10 in 10 eigentlich ein 12 in keine Ahnung wie viel geworden.
Aber sind auch schöne Fragen geworden. Du hast nochmal eine ganz nette am Schluss für ihn oder zwei.
Ja, genau. Am Ende geht es nochmal um sein persönliches Geld. Also da wollte ich halt von ihm wissen, was er denn mit seinem Geld macht. Er ist ja relativ unbekannt in der Szene. Ist immer interessant zu wissen, was die Leute so mit ihrem Geld treiben.
Oh, that's a personal question. Okay. For example, with my money, I invest in real estate. That's something I do myself. My focus is mainly around the rentals. I do like rentals and I do it with my own money because part of my core strategy is to use, of course, senior debt that I receive as a mortgage from the local banks, and the interest there is just like below 4%. And this provides me with the highest return that I can actually receive from the rental. So therefore, I like the cash flow product. I like that I receive cash flow monthly. I like that I have good tenants. That's for example, where I put my money. And the real estate I own actually are located in Riga as well.
Ja, also da merkte man gerade, dass eigentlich der richtige Mann da bei Devon sitzt. Also er ist natürlich auch privat in Immobilien investiert. Sein Fokus liegt dabei auf Mietimmobilien. Er liebt halt auch den Cashflow, so wie ich das liebe. Und die Kernstrategie besteht darin, die Immobilien mit eigenem Geld und vorrangig Darlehen, also den Senior Debt von lokalen Banken zu finanzieren. Und da kriegt er wohl 4% oder sowas oder unter 4% sogar. Und durch diesen Hebel erzielt er dann halt eben die höchsten Renditen. Ja, und die Immobilien, die er besitzt, die befinden sich alle auch in Riga. Also kann er alle fußläufig wahrscheinlich erreichen. So groß ist die Stadt ja nicht. Und da wollte ich noch am Ende von ihm wissen, ob er denn wirklich hier da auch 100% in Immobilien investiert ist oder ob er auch noch irgendwas anderes hat.
My core, I mean like 60% of my capital, yes, is allocated in real estate. The remaining ones I do own some bonds, corporate bonds that are placed on Nasdaq in Baltics. That's where I also have. And portion, of course, with them.
Also 60% seines Kapitals ist in Immobilien investiert. Das restliche Vermögen, das hat er in Unternehmensanleihen, in Corporate Bonds angelegt, die er auf der baltischen Börse, auf der Nasdaq Baltic angelegt hat. Und er hat am Ende noch erwähnt, dass natürlich auch ein Teil, hat es nicht erwähnt, wie viel, aber auch ein Teil seines Geldes direkt bei Devon investiert ist. Gut, damit sind wir am Ende. Ich sehe gerade, du hast gar kein Fazit, oder?
Natürlich habe ich ein Fazit, Lars. Ach so, spontan aus dem Bauch raus habe ich das Fazit. Nein, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Also ich fand das Interview ziemlich gut von ihm. Lag vielleicht auch daran, dass man ihn super verstanden hat. Ich finde, er hat ein klasse Englisch gesprochen, für was ich gut verstehe zumindest mal. Sehr angenehm. Ist aber auch auf die Fragen gut eingegangen, hat an ein paar Stellen hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, also den Mezzaninanteil oder so, da gerne mal in Prozenten, nicht in Zahlen gesprochen, aber auch ein paar Sachen ziemlich klar und deutlich gesagt, ne, also ein bisschen mehr erfahren. Wir haben auch erfahren eben, dass es endlich die Bilanzen geben wird und dass die auch nicht nächstes Jahr, sondern dieses Jahr noch kommen werden. Hat uns allen nochmal erklärt, dass Devon kein Sparbuch ist. Also von daher hat mir gut gefallen, das Ganze vom Interview her. Ich bin natürlich auch investiert bei Devon mit allerdings nur 5.000 Euro. Das wollte ich jetzt dann auch tatsächlich noch ein bisschen ändern. Im Juni hat er ja auch verraten, wird eine neue Cashback-Aktion kommen. Da könnte ich mir noch ein, maximal zwei Projekte vorstellen. Dann wäre ich aber auch an meinem Limit, was solche unregulierten Satellitenplattformen diesmal nennen angeht. Wenn ich mir natürlich die Rendite angucke, die liegt bei immer noch 23%, obwohl es sie jetzt schon ein Jahr gibt. Eine Tendenz natürlich fallen durchs Cashback, lässt ja nach und nach, aber unterm Strich sind da halt dann trotzdem 17-18%. Das ist halt schon lecker. Das
ist schon heftig für eine Immobilienplattform, ja. Gut, ja, also ich fand auch, der Toms hat sich gut geschlagen. Ich hatte vorher noch nicht viel mit ihm zu tun und habe ihn jetzt im April, als ich da war, erstmals in Riga kennengelernt. Also er ist echt ein cooler Typ und ich finde es auch ganz gut, dass der Janis, der CEO, nicht bei uns war, weil ich glaube, den hätten wir öfter stoppen müssen, weil er erzählt deutlich mehr. Oh, auch wenn er auch ein netter Kerl ist, aber ich glaube, der Toms hat das echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ja, die Kommentare, die er abgibt, sind aus meiner Sicht, also soweit ich das beurteilen kann, auch super fundiert, was natürlich auch wahrscheinlich an seinen privaten Investments liegt. Ich denke mal, der Großteil seines Tages, wenn nicht der gesamte Tag, wird sich wahrscheinlich ausschließlich um Immobilien drehen. Keine Ahnung, ob er jetzt verheiratet ist oder so. Wenn nicht, dann macht er wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes. Und das ist eigentlich gut für uns am Ende, wenn da so eine Person sitzt und entsprechend hohe Positionen da hat. Ja, zu meinem eigenen Investment. Also ich bin jetzt aktuell mit knapp 16.000 Euro auf Devon investiert. Ich habe eine Rendite, die ist ein bisschen niedriger als deine, wie immer, leider. 20,88%. Aber ist jetzt für Immobilien jetzt, glaube ich, auch nicht mal so schlecht. Das sind natürlich echt Traumrenditen. Die erreicht man jetzt bei Estate Guru nicht. Schon gar nicht mehr heute. Aber man darf halt auch hier nicht vergessen, wie du schon sagst, es ist kein Sparbuch. Es ist viel, viel schlimmer als ein Sparbuch. Es ist nämlich Mezzanindarlehen. Und ja, im Problemfall müssen wir für die Rendite dann halt auch einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, denn wir stehen da ziemlich weit am Ende der Nahrungskette, wenn nicht sogar ganz am Ende. Daher gilt halt immer auch mal die Zinsen abziehen, so wie ich das immer mache, um das mögliche Verlustrisiko zumindest im Kopf zu senken. Das ist so meine Art. Und damit fühle ich mich ganz wohl und das mache ich auch schon, ja, seit ich eigentlich die 100 Euro Zinsen monatlich erreicht habe bei Devon. Das ging ja relativ fix bei den hohen Zinsen und Cashbacks. Und ja, ich bin aktuell mit dem Portfolio recht happy, aber langfristig möchte ich es ganz gerne noch auf die nächste Loyalty-Stufe hochziehen. Das wäre dann bei 25.000 Euro. Aber muss jetzt nicht von heute auf morgen sein, aber wenn es halt Gelegenheiten gibt, wie jetzt die Cashback-Kampagne, dann stocke ich halt schon mal gerne hier und da wieder ein Tausender auf. Und ansonsten macht die Plattform für mich echt einen super professionellen Eindruck. Auch, dass sie die Altlasten auf CrowdState beglichen haben, fand ich sehr cool, das ihnen echt hoch anzurechnen. Das hätten sie nicht machen müssen, glaube ich, weil das ist ja eine andere Plattform. Aber sie haben es halt auch gleichzeitig als Marketing für Devon genutzt, dass die, um zu zeigen, dass die Gruppengarantie halt auch durchaus funktioniert und sie halt auch für ihre Schulden einstehen und an die Anleger zurückzahlen können, sogar mit Zinsen. Also ich war nicht auf CrowdState da investiert, beziehungsweise war ich da gar nicht, aber da scheint wohl ganz gut was bei rumgekommen zu sein, ne?
Ja, das ist ein gutes Zeichen, sehe ich auch so. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie lange sie diese Cashback-Geschichte noch fahren werden, wenn sie jetzt hier, ich meine, die haben doch auch Bankfinanzierung mittlerweile drin, also wie notwendig überhaupt die Finanzierung über uns so auf längere Sicht ist. Wenn sie woanders das Geld billiger herkriegen, warum sollen sie dann eben teures Mezzanin-Darlehen in so hohen Summen aufnehmen? Beziehungsweise warum sollen sie es auch nochmal extra mit Cashback befeuern? Keine Ahnung.
Nee. Die Idee von Devon, die war ja ganz zu Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber der CEO hat ja erzählt, die haben ja damals mit Estate Guru, Profitus und CrowdState zusammengearbeitet und er hat ja keinen Bock mehr auf diese Abhängigkeit von anderen Finanzinstituten. Deswegen hat er gesagt, wir machen einfach Devon auf, um halt unsere Sachen selbst zu finanzieren und jetzt sind sie in der Lage dazu, einfach Geld, wenn sie es brauchen, halt relativ schnell anzuziehen, ohne irgendwen fragen zu müssen. Da ist es natürlich, selbst wenn man es nicht die ganze Zeit nutzt, immer ein cooles Mittel, auf das sie zurückgreifen können, einfach der Geschwindigkeit halber und sie müssen sich halt mit nicht irgendwelchen externen Leuten rumstressen.
Ja, nee, ich meine es nur, ob sie die Cashback-Aktion noch weiter so in dem denn so üppig fahren werden, da bin ich mir nicht sicher. Meine, das.
Naja, aber du hast ja gehört, wenn das in dem Projektpreis mit drin ist, ja, wenn die das schon von vorne weg so kalkulieren, warum nicht? Ja,
ja, also gut, dann freuen wir uns halt noch weiter zukünftige Cashback. Ich meine, klar, wird die Portfolios halten ja auch nur, wenn wir jetzt mal langfristig denken, die halten ja auch nur 2 Jahre, dann muss man ja seine Sachen wieder umschichten. Ja. Dann spätestens dann wäre es schon gut, wenn es wieder eine neue Cashback-Aktion gibt, weil dann ist meins ausgelaufen.
Also sind 2-3 Jahre, sind das jetzt heutzutage schon Kurzläufer für dich, oder? Wie heu,
ja, wenn ich, wenn du wie ich bei Finbi oder so investiert wärst und da Kredite hast, die 120 Monate laufen, dann wäre das für dich ja ein Wimpernschlag der Geschichte.
Naja, das stimmt, ja. Aber ja, mir graust es auch schon vor den Tagen bei den WLS-Plattformen, wenn halt die Kredite zurückkommen und man nicht weiß, wo man sie investieren soll. Oder noch schlimmer, dann in Kredite investieren muss, die vielleicht 3%, 4% weniger Rendite haben als zu Anfang.
Ja, wird passieren. Also ich finde es ja super, wenn es passieren wird, weil dann zeigt das ja, dass es erfolgreich ist, das Modell.
Ja, auf der anderen Seite ist es auch einfach schön, wenn das Geld zurückkommt, es einfach abzuziehen und dann zu sagen, okay, war ein erfolgreiches Investment und an der Stelle ist dann halt Schluss. Wäre ja auch mal was. Muss ja nicht immer auf allen Plattformen auch bleiben.
So sieht's aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, war hoffentlich auch mal ein erfolgreicher Podcast heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ihr macht euch euren eigenen Kopf und kommt beim nächsten Mal wieder mit dazu.
Ja, danke auch von mir und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.